dass ich wieder hier sein darf. Herzliche Begrüßung. Ich bin gerne gekommen und habe auch wieder Grüße aus der Gemeinde in der Kreuzkirche in Springe mitgebracht. Ich lese uns eine Begebenheit, in der Jesus unterschiedlichen Personen begegnet. Es war an einem Sabbat. Ich nehme das mal so, ist besser, ne? Wieder einmal ging Jesus in eine Synagoge. Ich lese nach der guten Nachricht. Dort war ein Mann mit einer abgestorbenen Hand. Die Pharisäer hätten Jesus gerne angezeigt. Darum beobachteten sie ihn genau, ob er es wagen würde, ihn am Sabbat zu heilen. Jesus sagte zu dem Mann mit der abgestorbenen Hand, steh auf, stell dich in die Mitte. Daraufhin fragte er die anderen, was darf man nach dem Gesetz am Sabbat tun? Gutes oder Böses? Einen Menschen das Leben retten oder ihn umkommen lassen? Er bekam keine Antwort. Da sah er sie zornig der Reihe nach an und zugleich war er traurig, weil sie so engstirnig und hartherzig waren. Dann sagte er zu dem Mann, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde wieder gesund. Da gingen die Pharisäer hinaus. Sie trafen sich sogleich mit den Parteigängern von Herodes und sie beschlossen miteinander, dass Jesus sterben müsse. Aus Markus 3, die Verse 1 bis 6. Jesus geht wie jeder fromme Jude am Sabbat in die Synagoge. Das gehörte damals dazu, wie bei uns, der Gottesdienst. Und dort war ein Mann mit einer Hand, die unbeweglich war. Verdorrt, heißt es in der Elberfelder Übersetzung, hier abgestorben. So wurde eine Hand bezeichnet, in der die Muskeln gelähmt waren, zurückgeblieben sind. Das Glied war etwas kürzer, die Hand und dünner als normal. Und es war ein chronischer, ein ständiger Zustand. Und er galt damals als unheilbar. Heute meinen manche, dass diese Komplikation aufgrund einer nicht ausgeheilten Kinderlähmung herrühre. Und im Lukas-Evangelium steht sogar, dass es die rechte Hand war, also die Hand, mit der man am meisten handelt. Wieder andere sagen, es ist eine Nervenentzündung, eine Durchblutungsstörung. Aber wir können Krankheiten aus der Perspektive mit unserem heutigen Wissen, die damals beschrieben werden, nicht genau bezeichnen. Und darum geht es auch dem Evangelisten nicht, sondern um etwas ganz anderes, dass nämlich Gott Macht hat, so etwas wieder in Gang und normal hinzubekommen. Solche körperlichen Einschränkungen machten damals Menschen unfähig, bestimmte Dienste im Tempel zu übernehmen. Und gleichzeitig hatten sie die Verheißung, wenn der Messias kommt, den sie alle erwarteten, gerade in dieser Zeit, als die Römer ihr Land besetzt hatten, dass dann dieser Fluch, diese Krankheit aufgehoben wird. Das mag alles mitgeschwungen haben bei den Anwesenden in der Synagoge, als Jesus diesen Mann in die Mitte stellte. Denn genau ihn stellt er in die Mitte der Versammlung. Und das im Angesicht der Pharisäer, die ihn auflauerten. Sie warteten nur darauf, dass Jesus einen Fehler macht, um ihn anklagen zu können. Vielleicht habt ihr das auch erlebt, dass es Menschen in eurer Nähe gibt, die nur darauf warten, euch bei irgendeiner Sache zu erwischen. Es gibt eine schöne Sache, jemanden zu erwischen. Einer unserer ehemaligen Bundesdirektoren hat mal auf einer Konferenz gesagt, erwisch ihn, wenn er gut ist und nicht, wenn ihm was nicht gelingt. Aber hier war es andersrum. Die Spannung zwischen Jesus und den Pharisäern, den damaligen Glaubens- und Gesetzeswächter, hatte sich gesteigert und zugespitzt. Sie hielten Ausschau, um ihn anklagen, beseitigen zu können, um ihn loszuwerden, um von ihm nicht dauernd an ihren wunden Punkt vielleicht erinnert zu werden, einen Grund zu haben, sich nicht mehr mit ihm beschäftigen zu müssen. Auch heute gibt es Menschen, die das versuchen, Jesus zu disqualifizieren, in Frage zu stellen, abzulehnen, sich nicht mehr mit ihm beschäftigen wollen. Und andere wieder, meistens Fromme, prüfen gerne ihre Mitgeschwister, ob sie denn richtig fromm sind. Früher, als ich nur etwas jünger war als heute, gab es im Baptismus diesen Begriff Glinus, gläubig in unserem Sinne. Heute denke ich ganz schön hochmütig. Mein Sinn und meine Erfahrung, meine Erkenntnisse, meine Beobachtung beim Bibellesen in der Gemeinschaft mit Jesus als Maßstab für andere zu nehmen, es ist hochmütig. Aber da steht nun dieser Mensch zwischen Jesus und den damaligen Glaubens- und Gesetzeswächter. Die guckten, ob der Glaube richtig praktiziert wird, die Pharisäer. Manchmal geht es uns Frommen ja so, dass wir die Pharisäer so als Feindbild betrachten. Es wäre manchmal ganz interessant zu gucken, sind sie nicht auch an manchen Stellen ein Spiegel für mich und meine Hartherzigkeit? Ein Mensch gehindert an seinem vollen Leben, an der Ausübung seines Lebens, den stellt Jesus genau zwischen sich und ihnen. Seine Hand war unbrauchbar. Sie konnte nicht zupacken. Sie konnte nicht festhalten. Sie konnte auch kein umarmen oder zärtlich sein oder streicheln. Sie konnte nicht geben, aber sie konnte auch nicht empfangen. So war ihm ein Bereich der körperlichen Kommunikation verwehrt. Eine Hand, die diesen Menschen zum Hilfsbedürftigen werden ließ, mit all seinen Gefühlen der Abhängigkeit. Seine Arbeit war höchstens die Hälfte wert. Er konnte ja die rechte Hand nicht gebrauchen, wenn er überhaupt Arbeit fand damals. Und zur Zeit, als er lebte, wurde Krankheit verbunden mit Strafe Gottes. Irgendwas war doch in seinem Leben bestimmt passiert, dass Gott so reagiert. So war er auch ein Stück ein Außenseiter, auch wenn er in diesem Gottesdienst war. Ein Außenseiter, der aufgrund der Meinung anderer vielleicht auch Gewissensnöte hatte oder Selbstzweifel. Vielleicht hatte er sich aber auch schon längst abgefunden mit seiner Rolle, hineingegeben in sein Schicksal. Wie ihm begegnet wurde, wissen wir nicht, wird nicht berichtet, außer dass Jesus genau diesen in die Mitte stellt. Wie begegnen wir manchmal solchen Menschen? Wie begegnen wir Dinge, die bei uns lahmgelegt sind, in uns lahmgelegt sind? Jesus holt ihn jedenfalls heraus, kommt Tritt heraus aus der Anonymität der Menge, stellt ihn in den Mittelpunkt der Versammlung, am Sabbat in einer Synagoge. Der Sabbat war damals ein sehr hohes Gut. Gott hatte diesen Ruhetag angeordnet. Und besonders in der Zeit der Verschleppung nach Babylon und in der Zeit der Rückkehr war der Sabbat, das Sabbatfeiern, ein Identitätsmerkmal der Juden, ein Ausdruck ihres Bundes mit Gott. Er weist auf die Vollendung der Schöpfung. Am siebten Tag ruhte Gott und segnete ihn und ordnete an, auch alle Menschen sollen am siebten Tag ruhen. Ruhen von der Arbeit, denn der Mensch lebt nicht nur wegen seiner Leistung, sondern weil Gott ihm Leben schenkt. Er lebt nicht nur für seine Arbeit, sondern für die Gemeinschaft mit Gott und den Mitmenschen. An Gottes Gaben, an dieser Vollendung der Schöpfung, da sollte er sich freuen und teilhaben. Und neben dieser Vollendung und der Freude über die Gaben Gottes dachten die Juden auch am Sabbat an etwas anderes, ein wichtiges Ereignis in ihrer Geschichte, an die Befreiung aus der Sklaverei, aus der endlosen Schinderei in Ägypten. Diese beiden wichtigen Akzente prägten die Sabbatsfeier im Glauben der damaligen Juden. Ich denke bis heute. Sabbatfeiern ist also ein Ausdruck der Freude an Gott. Ausdruck an der Freude an Gott und seinem Wirken für den Menschen in der Schöpfung, und es ist Freude an der erlösenden Befreiung. Hier hat Gottes Barmherzigkeit seinen Höhepunkt erreicht, indem er den Menschen aus der Sklaverei befreit. Wir feiern heute Sabbat und nennen es Sonntag oder Gottesdiensttag. Tag der Auferstehung Jesu, denn das ist für uns die Erinnerung, dass Gott uns befreit hat aus der Gottesdistanz, befreit hat von der Sünde, von der Gottestrennung durch Jesu Tod am Kreuz und Auferstehung. Und in so eine Feier stellt Jesus diesen Mann in die Mitte, diesen Notleidenden. Sie sollten ihn alle sehen. Sie sollten ihn nicht an den Rand stellen ihrer Gesellschaft. Sie sollten ihn wahrnehmen als ein Geschöpf Gottes. Und er stellt ihn in die Mitte, obwohl er weiß, die anderen lauern nur darauf, ihm etwas nachweisen zu können an Fehlverhalten. Jesu Liebe stellt den Menschen zu sich und holt ihn zu sich. Und das ist stärker als seine Sorge um seine eigene Sicherheit. Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Das Leben zu retten oder zu töten? Und sie schweigen, haben keine Antwort. Und damit konfrontiert Jesus die Glaubenswächter und Gesetzeswächter mit dem Leid dieser Welt, das auch am Sabbat noch da ist. Und mit Gottes Möglichkeiten, um sie selbst, diese Glaubenswächter, für Gottes Barmherzigkeit zu öffnen, auch für alle Menschen. Wer am Sabbat bei sich und bei den anderen alle Energien darauf verwendet, das meint Jesus damit, auf das Nichtstun sich zu konzentrieren, bis auf den Gottesdienst, soll alles andere möglichst stillstehen. Wasser durfte nicht weggeschüttet werden oder Wasser überhaupt. Man könnte ja einen Samen benetzen und damit Wachstum in Gang setzen. Soweit gingen manche Vorschriften von manchen Pharisäern. Wenn alles so still steht, ist dann noch Freude an den Gaben Gottes? Für Jesus geht es am Sabbat um ein Tun, und zwar um ein Wohltun, denn das ist Sinn. Der Sabbat soll ein Fest der Liebe Gottes zu den Menschen und der Liebe zum Nächsten sein. So ist er von seinem Ursprung her gedacht, als Wohltat Gottes für den Menschen, der sich am Geschenk des Lebens erfreuen darf. Und dem stand genau gegenüber, konträr, dieses Ruhegebot. Denn Gott ruhte nicht am siebten Tag vor Erschöpfung, sondern weil er etwas zum Ziel gebracht hatte. Wer am Ruhetag allein auf das Nichtstun bedacht ist, das meint Jesus mit diesem Satz, der ist auch schuld daran, wenn das Wohltun Gottes keinen Raum hat. Die Gesetzes- und Glaubenswächter hüllen sich in Schweigen. Darauf haben sie keine Antwort. Auch keine Antwort für diesen Mann, der da in der Mitte steht. Jesus blickt umher mit Zorn, betrübt gleichzeitig über diese Verhärtung ihres Herzens. Und er spricht zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde wiederhergestellt. Jesu Trauer und Zorn sind Regungen über die Verhärtung von Menschen, die nur mit ihren eigenen Maßstäben diese Welt messen, über ihre Herzenshärtigkeit. Auf der einen Seite ist Zorn auch ein Hilfsmittel. Es schafft Distanz. Man macht sich nicht abhängig von dem, was der andere denkt. Man bleibt immer noch ich. Dieser Zorn gibt Jesus die Freiheit, der zu sein, der er ist. Der Sohn Gottes, ein Förderer des gelungenen Lebens, des heilen Lebens. Und doch ist er betrübt über seine Mitbrüder, die so hartherzig sind. Hier war nämlich auch etwas verhärtet, etwas leblos geworden, wie diese Hand bei dem Mann. Verhärtung kommt von Hartmachen, hart wie ein Stein. oder verhornt, unempfindsam für Berührungen. Verhärtung, die die Not der anderen nicht nachempfinden kann, vielleicht gar nicht wahrnimmt, sondern schon die Pauschalantwort hat. Der hat doch irgendwas auf dem Körper, deswegen hat Gott so reagiert. Darüber ist Jesus gekränkt, wie sie diesen Mann sehen, diese Gesetzes- und Glaubenswächter. Anselm Grün formuliert das betreffend. Jesus distanziert sich zuerst von den Pharisäern, aber er schneidet das Band zu ihnen nicht ab. Er reicht ihnen die Hand und fühlt mit ihnen. Er trauert über ihr hartes Herz, aber er fühlt sich auch hinein. Wie muss es wohl in so einem harten Herz aussehen? Wie viel Angst muss dort sein, wenn sie so eng sind? Wie viel Verzweiflung und Menschenverachtung mag darin liegen, weil sie sich so vorm Leid ihrer Mitmenschen verschließen? Soweit Anselm Grün. Ein Spiegel für Hartgewordene. Doch sie gehen nicht auf dieses Angebot Jesu ein, sondern bleiben bei sich und gehen zur Seite, verlassen die Versammlung, denn sie haben ja innerlich, meinen sie, recht. Und dann wendet er sich diesem Mann zu: Streck deine Hand aus. Und sie wurde geheilt. Ein Schöpfungswort Jesu, ein Wiederbelebungswort Jesu. Unbewegliches wird beweglich, Erstarrtes wird lebendig. Aus Verhärtung kann Zärtlichkeit werden, aus Gelähmtheit entschlossenes Zupacken. Wiederbelebung, Ziel von Jesus. Ziel von Jesus auch bei uns. Und mit dem Befolgen dieser Aufforderung, Jesus an diesen Mann sich in die Mitte zu stellen, vertraut sich dieser Mann auch der Fürsorge Jesu an. Und so erfuhr er diese Wohltat. Er hat den wahren Sinn eines Sabbats für sich so erlebt. Gottes Wohltat am Tag der Ruhe, herausgeholt zu werden aus bei ihm, aus dieser partiellen Verhärtung und Unbeweglichkeit. Möge Gott uns durch seinen Geist auch immer wieder so einen Sabbat schenken. Diese Erfahrung, da wo wir manchmal das entdecken, dass wir hart geworden sind, unbeweglich innerlich, unempfindlich. Wie gesagt, die Pharisäer gingen hinaus, denn für sie muss so jemand beseitigt werden, stellen sich abseits, verbünden sich sogar mit denen, mit denen sie eigentlich sonst nicht viel zu tun haben, mit den Parteigängern von Herodes, dem König. Eigentlich sind sie nicht gut, auf ihn zu sprechen. Aber manchmal schweißt ein gemeinsamer Gegner Feinde zusammen. Verdorrte Hand, verdorrte Herzen. Da, wo Jesus ankommen kann, da kann er heilen. Unbewegliche Hand, rechthaberische, unnachgiebige, harte Herzen stehen hier nebeneinander. Leider kommt er nur zu denen hin und zu denen ran, die bei ihm sind, die sich ihm öffnen. Die Unbeweglichkeit, die ich manchmal im Leben eines anderen Menschen entdecke und die mich ärgert, das ist meine Erfahrung, ist auch manchmal ein Signal, ein Spiegel für meine eigene Unbeweglichkeit. Darum wünsche ich mir und wünsche ich uns allen, dass Sabbat in unserem Leben immer wieder Sabbat wird. Eine Wohltat, unbewegliches, verhärtetes, ungut festgelegtes, erstarrtes, wiederbelebt wird. Denn für diesen Mann war der Sabbat zur Wohltat geworden. Möge Gott uns immer wieder öffnen und Wege zeigen, seine Wohltaten zu empfangen. Wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann werden wir daran erinnert, an Gottes große Wohltat, dem Werk seiner Versöhnung. Amen.